Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Mit dem Rennrad nicht nur schnell durch die Gegend fahren, sondern vor allen Dingen die Welt erkunden. Das macht Kara Nemelka aus Stuttgart. Deswegen sprechen wir heute über das Thema Reisen mit dem Rennrad. Hallo Kara, schön, dass du da bist.
Hallo Moritz, hallo Erik, schön, dass ich da sein darf.
Du nimmst es vorweg, der Erik ist auch wieder am Start. Wunderbar, hallo Erik.
Servus.
Wir wollen heute nicht nur schnell mit dem Rennrad um die Ecken fahren, sondern eben auf Weltreise gehen. Und
Strecke machen.
Kara Nemelka aus Stuttgart ist 31, ehemalige Unternehmensberaterin. Inzwischen selbstständig im Bereich Marketing und Event mit Fokus auf Moderation, auch im Sportbereich. Und ja, du hast uns erzählt, dass du mit dem Rennrad 2018 angefangen hast und Rennen gefahren bist, Ironman, Triathlon gemacht hast und jetzt aber auch das Rennrad als Objekt des Reisens entdeckt hast für dich. Nur kurzer Auszug von deinen Reisen 2024 und 2025. Spanien, Zypern, Kanada, okay. Aber auch Mosambik, Südafrika, Mauritius. Also wirklich auch exotische Sachen weit weg. Und also finde ich mega spannend. Und darüber unterhalten wir uns. Und ja, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, danke euch.
Erzähl einmal ganz kurz, wie du zum Rennradfahren gekommen bist.
Damals tatsächlich relativ zufällig. Ich habe in den USA dort gelebt und habe so angefangen, mit dem Fahrrad zu commuten. Mhm. Und bis dato war ich auch, um ganz ehrlich zu sein, unsportlich. Bin nie Fahrrad gefahren und es war wirklich für mich ja ein Commuter. Und dann bin ich zurück nach Stuttgart gekommen und habe gedacht, hey, irgendwie hat mir das Spaß gemacht. Und damals hatte ich genau einen einzigen Freund, Bekannten, wo ich wusste, dass der Rennrad fährt. Da war das Thema wirklich noch nicht groß. Und dann habe ich gesagt, du, können wir vielleicht mal gucken gehen? Und dann habe ich mir gemeinsam mit ihm bei Facebook Marketplace irgendwie ein ganz altes Fahrrad rausgesucht. Wunderschöne Campagnolo-Schaltung, rotes Fahrrad. Ich lieb's bis heute. Und habe gesagt, so, jetzt gucken wir einfach mal. Wenn es mir taugt, ist cool. Wenn es mir nicht taugt, dann habe ich nicht viel Geld kaputt gemacht. Und er meinte dann auch, er fährt das Breze Race oder damals war es das Jedermann-Rennen noch für die Deutschland-Tour. Das war natürlich was Besonderes in Stuttgart. Und so hat er mich dann mehrmals in Rotenberg hochgejagt. Da habe ich noch ziemlich gelitten. Mhm. Und habe gesagt, okay, wir probieren das mal. Und dann war ich komplett angefuchst. Und dann habe ich auch die Events in der Gegend mitgemacht, Alp Extrem etc. Okay. Das war so, ich sag jetzt mal, von 0 auf 100 in einem Sommer.
Ja, krass.
Ja.
Okay. Bist du dann viele Rennen dann gefahren oder wie ist der Weg dann weitergegangen?
Tatsächlich habe ich die RTFs in der Umgebung absolut geliebt. Rennen eher for fun, da hatte ich dann so ein, zwei gute Rennen auch mit dabei. Zu der Zeit habe ich aber auch aktiv dann High Rocks gemacht und Krafttraining. Das heißt, es war für mich eher so der Ausgleich. Und wirklich der Sommer in der Natur und der frischen Luft, es war ja alles neu. Ich kannte ja keine einzige Strecke und die Community, wie sie heute existiert, gab es damals eben auch noch nicht.
Mhm. Ja. Ich finde es spannend, dass man in den USA, was ja so für mich so das Land des SUV ist, wo man ja von der Haustür zum Briefkasten den SUV nimmt, dass du dort mit dem Fahrradfahren angefangen hast.
Ja, es gab eben... Also aufgrund des SUV und ich war damals Jobanfängerin, hatte kein eigenes Auto. Das heißt, es gab nur Uber, Bus, ja, gab es eigentlich nicht, öffentlichen Personennahverkehr. Und dann war das so die einzige Möglichkeit, um eigentlich relativ entspannt im Silicon Valley ins Büro zu kommen. Ja, so hat sich das entwickelt.
Weil du gerade schon das Wort Community gesagt hast, gibt's in Silicon Valley da irgendwie eine Rennrad-Community? Bist du da dann direkt auch schon, oder ja, was heißt Rennrad-Community, hatte das auch da schon einen gewissen Sportcharakter oder war das reine Commuten da?
Absolut reine Commuten, wirklich. Also das Einzige, was man damals, oder was ich als Fan... Das Einzige, was ich damals an Fahrrädern wahrgenommen habe, waren tatsächlich die bunten Fahrräder auf dem Google Campus. Mhm. Aber sonst eine Rennradszene oder ähnliches habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen. War für mich auch absolut uninteressant. Ein Freund, einen Freund hatte ich, der ist Rennrad gefahren, aber San Francisco ist auch kein flaches Pflaster. Also habe ich mich damals wirklich nicht getraut gehabt, ja. Das kam dann in Stuttgart.
Da bist du dann richtig rein, auch in die Community und dann aber auch irgendwann der Twist hin zum Reisen mit dem Rennrad. Wie kam das?
Genau, also damals, als ich auch in Stuttgart dann war, gab es auch wirklich noch keine Community. Ich erinnere mich an einen der ersten Rad-Feierabendgruppen. Den hatte ich auf Facebook gesehen und da bin ich einfach hin, ohne zu wissen, dass das tatsächlich ein reiner Männer-Ride auch ist. Und genau so lang kam ich auch mit. Gefühlt, ich kam gerade mal vom Marienplatz bis ans Neckartor und dann hatten die Jungs mich abgehängt. Und dann hatte ich damals auch gesagt, hey, habt ihr auch eine Frauengruppe? Nee, haben wir nicht. Und so entstand dann da auch langsam eine Frauengruppe. Das war eine der ersten, die dann auch dadurch entstanden ist, aufgrund dessen, dass sie mich gedroppt haben. Finde ich gut.
Das heißt, du hast diese Frauengruppe dann ins Leben gerufen oder verstehe ich das falsch?
Ich glaube, irgendwie ist es dadurch dann so ein bisschen entstanden, weil der die Gruppe geleitet hatte, meinte, hey, nee, es gibt bisher keine Frauengruppe, aber lass mich mal meine Freundin fragen, ob sie vielleicht eine guiden würde. Und so ist aus einer der bekannten Dienstags-Feierabendgruppen in Stuttgart tatsächlich dann auch die erste Frauengruppe damals entstanden. Ja. So.
Und dann kommen die Reisen ins Spiel, genau.
Genau, da ich dann das Fahrradfahren wirklich lieben gelernt habe und eines Tages hieß es vom Job, dass ich nach Mosambik ziehen soll als Expat. Und ich habe tatsächlich erstmal gefragt, wo zur Hölle ist überhaupt Mosambik? Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mosambik grenzt an Südafrika. Ist ja auch touristisch uns wirklich kein Begriff, muss man wirklich sagen. Und dann kam ich so ein bisschen ins Grübeln, wo ich gemerkt habe, es war eher so ein bisschen notgedrungen, wo ich gemerkt habe, scheiße, ich fahre gern Fahrrad, kann ich da dort auch fahren? Kann ich nicht fahren? Die Firma hatte mir gesagt, dass ich direkt einen Sicherheitsdienst eben mitbekomme, dass ich in der Gated Community leben werde. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt muss ich mal gucken, geht es nicht. Und dann habe ich gesagt, ich nehme das Fahrrad jetzt einfach mal mit und guck, wie es geht. So, und vor Ort habe ich dann eine sehr kleine Fahrrad-Community vorgefunden. Ich musste sie suchen. Wenn man nicht weiß, dass sie existiert, dann wird man niemals morgens um 4.45 Uhr nämlich an dem Treffpunkt stehen. Weil dort wird nämlich immer vor der Arbeit gefahren, um den Berufsverkehr zu vermeiden. Okay. Genau, und so war meine erste Erfahrung mit dem Rennrad auf einmal im afrikanischen Straßenverkehr. Ja.
Du hast ja dann eine, wirklich kann man sagen, eine besondere Leidenschaft auch für Afrika entwickelt. Wie lange hast du da gelebt und warum gerade dieser Kontinent? Was macht da für dich die Faszination aus?
Ja, also insgesamt habe ich in Mosambik 2 Jahre gelebt und für mich ist es eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Afrika ist für mich erwarte das Unerwartete. Jede Minute an Menschen, an Natur, an Erlebnissen, positiv sowie negativ, ja. Also es kann sein, dass hinter der nächsten Ecke irgendwas total Wundervolles steht oder dass auf einmal mitten in der Pampa eine Giraffe vor dir steht auf dem Fahrrad und denkst so, hä? Oder ein Elefant tatsächlich auch schon gesehen. Vor allem auch menschliche Begegnungen, dass ich sag, ey, ja, ich war Fahrradfahren und dachte mir, jetzt biege ich da irgendwie nochmal links ab und auf einmal stehe ich an der Kirche. Mosambik hat sehr viele lokale Sprachen auch. Also ich habe die Sprache nicht gesprochen in der Region und dann stehe ich an der Kirche und lug da so rein und sehe, es geht eine übelste Hochzeit vor sich. Draußen wurden irgendwie noch die Hühner geschlachtet und mit Händen und Füßen hieß es dann, hey, komm rein, komm rein. Und ich in meiner Bib, in meinem deutschen Superkit, sage ich jetzt mal, stehe dann auf einmal mitten in der Kirche, mitten im Gospel, verstehe eigentlich gar nichts, aber habe es komplett gefeiert. Mhm. Und das waren so einzelne Momente. Ich meine, eine Giraffe, ein Elefant und solche Erlebnisse, das war irgendwie ansteckend. Und das ist die Lebensfreude, es ist die Offenheit, die Herzlichkeit. Ja, ich beschwere mich nicht über Straßenverhältnisse, wenn man einmal irgendwie afrikanische Straßenverhältnisse gesehen hat. Und gleichzeitig ist es auch genauso oder kann es genauso herausfordernd sein, ja.
Du bist aber immer mit dem Rennrad gefahren oder auch mit dem Gravelbike. Wie muss man sich denn diese Straßenverhältnisse, die du gerade selbst schon ansprichst, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also in Mosambik gibt es sehr wenige gute Straßen. Okay. Also ich bin meistens dort mit dem Rennrad unterwegs, aber teilweise dann auch bei meinen Reisen danach, als ich es ein bisschen besser kannte, habe ich dann mein Gravelrad auch mitgenommen. Oder jetzt in Kanada zum Beispiel hatte ich das Mountainbike auch noch mit dabei. Aber am liebsten bin ich schon mit dem Rennrad unterwegs. Ja.
Wie war das dann in Mosambik? Ich meine, in Europa ist man ja als Autofahrer gewöhnt, dass irgendwie Radfahrer auch auf den Straßen sind. Das klingt zwar bei manchen Autofahrern nicht so durch, als ob sie daran gewöhnt wären, aber sie
das heißt, sollten eigentlich gewöhnt, daran vielleicht gewöhnt schon, sein. Was nicht heißt, dass man es da auch respektiert, aber ja.
Also ich habe gerade so überlegt, wie bewegt man sich da im Straßenverkehr, weil ich weiß nicht, ob es da so ob das Verkehrsrecht und die Verkehrsregeln dort so Fahrradfahrer unbedingt vorsehen.
Nein, also Mosambik gehört zu den weltweit ärmsten Ländern der Welt. Es gibt sehr wenige Fahrradfahrer. Das heißt, der Verkehr ist es nicht gewohnt. Man kann es sich so ein bisschen wie indische Verhältnisse in den Filmen vorstellen, mit kleinen Tuk-Tuks etc. Man muss sehr, sehr vorsichtig fahren. Das heißt, wie gesagt, wenn wir auch trainiert haben, morgens unter der Woche, 6.30 Uhr waren wir spätestens von der Straße runter, weil dann der Berufsverkehr anfängt und dann kann man tatsächlich für nichts mehr garantieren, weil sie ja es nicht sehen. Die Busse halten überall am Straßenrand, weil einfach die Leute ein- und aussteigen. Ja, also da muss man schon sehr konzentriert fahren und mit viel Respekt. Und da empfiehlt es sich zum Beispiel morgens auch in der Gruppe zu fahren und nicht alleine, weil man dann einfach viel mehr sieht und alle anderen auch eher gesehen werden. Ja. Leider Gottes ist der Verkehr dort nicht so sicher.
Ja, krass.
Hat man mir gesagt.
Ja. Ist herrscht da Linksverkehr oder wird da auch wie bei uns auf der rechten Seite gefahren?
Es herrscht Linksverkehr.
Okay.
Genau. Es war für mich tatsächlich auch das erste Mal Linksverkehr. Also mit dem Fahrrad das erste Mal Linksverkehr. Und dann weiß ich noch am ersten Morgen, als es hieß so, ja, okay, morgen ist so ein Group Ride, da gehe ich mal mit, nachdem ich dann welche gefunden hatte. Und dann hatte ich tatsächlich schon so ein bisschen Angst. Und dann hat mich einer morgens abgeholt an meinem Apartment und gesagt, hey, damit du auch zumindest sicher zum Startpunkt kommst. Also super nett. Auch von Anfang an die Community dort, unglaublicher Support. Für mich war es das erste Mal, okay, wie packe ich überhaupt mein Fahrrad ein und wie packe ich das aus? Was das angeht, war ich bis dahin wirklich komplett unerfahren und hab natürlich auch direkt was beim Aufbauen kaputt gemacht. Aber solche Sachen lernt man dann. Ja.
Ist dann diese Community, sind das dann Locals oder sind das so wie du Menschen, die eigentlich aus einem anderen Land kommen und dort aus beruflichen oder anderen Gründen zugezogen sind, aber eigentlich keine einheimischen Mosambikaner sind? Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist für die Einwohner.
Doch, Mosambikaner ist richtig. Die meisten, ich würde sagen 90% sind lokale Mosambikaner.
Ah, okay.
Und Mosambikaner trifft es in dem Fall auch sehr gut, weil ich würde behaupten, insgesamt gibt es dort 5 Frauen, die Fahrrad fahren. Also es sind wirklich Mosambikaner und nicht Mosambikanerinnen. Ich war sehr oft die einzige Frau.
Wie hat man da auf dich reagiert, wenn das ja auch so ungewöhnlich ist, dass Frauen da mitfahren?
super offen, eher begeistert, fasziniert und unterstützend. Da hätte mich niemand gedroppt, um ehrlich
das
zu sein.
Das lassen wir einfach mal mit fettem Ausrufezeichen hier so stehen. Oder heben es hervor. Ja.
Ja, da hätte mich wirklich niemand gedroppt, weil die wussten, ja, die nehmen wir mit, die ist nicht von hier. Da geht's um das Zeigen, das Helfen. Wenn wir die zurücklassen, die kommt nie mehr zurück, so in dem Sinne. Und wirklich gemeint, also wirklich die Gemeinschaft und der Support, Hut ab, Hut ab, ja.
Da kommt die Werbekarawane.
Moritz, du als unser Laufrad-Experte, dich wird doch das Angebot unseres Partners der heutigen Podcast-Folge ganz besonders interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich die Firma Arix aus der Nähe von Hamburg. Die machen Laufräder für Rennrad, Gravel, Mountainbike und Triathlon. Und bei unseren Tests haben die auch immer sehr gut abgeschnitten, vor allem beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Zuletzt waren sie ganz vorne dabei mit den Aero-Laufrädern Aero WT.
Und genau die werden jetzt erweitert, nämlich durch eine neue, noch performanceorientiertere Version Aero WTS.
Und die Aero WTS, die kommen mit einer neuen Carbonfelge, wahlweise 40, 50 oder 60 mm hoch und innen 23 mm breit.
Und dank der neuen Felge sind die Laufräder auch echt leicht. Also zum Beispiel in der beliebten Felgenhöhe 50 mm wiegt das Set aus Vorder- und Hinterrad gerade mal 1309 Gramm.
Aufgebaut sind die dann übrigens mit DT Swiss 240 Narben und DT Swiss Aerolite Messerspeichen. Was mir optisch sehr gut gefällt, diese 240 Narbe, die kommt nicht mit den normalen roten DT Swiss Decals, sondern so in einem dezenten Schwarz und Dunkelgrau.
Und du hast eben gesagt, Arix steht für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Was kosten die Laufräder denn?
In allen Felgenhöhen 1.399 Euro. Und unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, die bekommen zeitlich begrenzt sogar noch einen Rabatt. Dafür einfach bei der Bestellung den Rabattcode ROADBIKE50 eingeben. ROADBIKE in Großbuchstaben geschrieben. Der Rabattcode, der gilt übrigens für alle Carbon-Laufräder von Arix.
Das schaue ich mir nachher auf der Website gleich mal an. Die lautet www.arix.de und Arix schreibt sich übrigens A-E-R-Y-C-S.
Infos, Link und Rabattcode findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Das war die Werbekarawane.
War das Rennrad für dich dann auch ein Mittel, um dir dieses Land auf eine viel intensivere Art vielleicht auch zu erschließen, als es anders möglich gewesen wäre?
Absolut, absolut. Weil in Mosambik gibt es keinen entwickelten Tourismus. Also auch zu sagen, ich fahre mit dem Bus irgendwo hin oder ähnliches oder allein Mietwagen ist schwierig. Das heißt, es war eigentlich für mich in vielen Situationen auch die einzige Möglichkeit, das Land zu entdecken. Und zum Beispiel von der Hauptstadt an einer der schöneren Strände, das sind 110 Kilometer, die gehen komplett durch einen Nationalpark durch. So, ich hatte kein Auto. Naja, wie komme ich dann an den Strand? Mit dem Fahrrad. Das heißt, für mich war irgendwann Freitagnachmittag, ganz klar, Freitagnachmittag, ich schwinge mich auf mein Rennrad, nehme die Golden Hour mit, fahre durch den Nationalpark, durch an Giraffen, Elefanten etc. vorbei und komme dann am Strand an. Hatte gerade noch irgendwie Klamotten für eine Nacht mit dabei und am nächsten Tag radel ich wieder zurück. Ja. Es war dann wirklich die Möglichkeit, das Land ganz frei und offen zu entdecken.
Klingt echt sehr, sehr cool.
Und das heißt, das waren auch so deine ersten Berührungspunkte, was jetzt so das Thema Reisen angeht. Weil bislang bist du ja dann in den USA und auch in Stuttgart eher, um zur Arbeit zu kommen und halt Sport zu machen, Fahrrad gefahren, wenn ich es jetzt richtig weiß. Und da hast du dann das erste Mal so angefangen, okay, mit dem Fahrrad kann ich ja auch Länder, Regionen, neue Orte erkunden, ohne dass ich jetzt daraus eine Trainingseinheit mache oder dass ich dort jetzt irgendwie konkret was zu erledigen habe.
Genau. Gereist bin ich davor schon viel und durfte in anderen Ländern und Kulturen arbeiten, aber zum Reisen entdecken war das mein allererster Berührungspunkt und ich würde sagen, das hat mich so angefixt, süchtig gemacht vielleicht auch auf eine Art und Weise. Also ich habe was Neues entdeckt und dann habe ich gemerkt, hey, okay, da kommen schon viele Challenges mit, aber weil du auch das Thema Training angesprochen hast, die Rides sind dann kein Training, sondern es ist erwartetes Unerwartete. Das heißt, wenn der Wind blöd ist, dann fahre ich halt trotzdem, ja. Oder dann ist da, sagt mir Google, da ist eine Straße, dann ist da aber keine. Das heißt, der Fokus verändert sich total. Es ist weniger dieses, ich muss jetzt eine Pace von XY hacken, sondern hey, ich gucke einfach, was heute passiert. Und wenn mir die Strecke gefallen hat, dann fahre ich die halt morgen wieder und dann weiß ich, was da kommt, ja. Aber wenn du an der Giraffe vorbeifährst, also dann bleib ich stehen. Dann ist mir egal, welchen Strava-Schnitt ich da vielleicht habe.
Aber da direkt mal die Frage. Ich habe mich tatsächlich gerade schon gefragt, wenn da eine Giraffe ist, okay, cool. Wenn da ein Elefant ist, okay, cool. Aber ich weiß jetzt nicht die genaue Wildtierpopulation von Mosambik. Aber was ist denn, wenn da ein Löwe um die Ecke kommt und sagt, geil, Essen auf Rädern?
Also in dem speziellen Nationalpark, da sind Fahrradfahrer offiziell auch nicht erlaubt, aber es gibt auch keine Löwen. Es gibt genau 3 Cheetahs, von denen weiß man, ja.
Okay, so. Die schaffen, glaube ich, 180 km/h schaffen die mal, soweit ich weiß, oder?
Ja, also die sind definitiv schneller wie alle von uns auf Rädern.
Da so, wird der Strava-Schnitt hochgezogen, sage ich mal, wenn der hinter dir auftaucht.
Aber ich sag, ja, wenn ich so die ganze Zeit denk, dann, also ich weiß nicht, ganz ehrlich, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass mich ein Cheetah im Nationalpark holt, ich glaube, die ist deutlich geringer, als
der
dass
SUV
mich ein Auto mitnimmt.
Frankfurt am Main einen umnated.
So, dann sage ich dann, weiß ich nicht, wenn ich das die ganze Zeit im Kopf hab, ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Randtasten, was ist meine Komfortzone, wie fühle ich mich auch sicher? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema beim Reisen. Alles Schritt für Schritt, langsam. So, man muss nicht direkt alleine mit dem Fahrrad an den Elefanten vorbei, sondern man kann vielleicht auch mal mit einer Gruppenreise anfangen und sagen, wo fühle ich mich sicher, in welchen Gegenden fühle ich mich unsicher? Und sich mit den örtlichen Gegebenheiten auch auseinandersetzen. Also ich bin jetzt nicht aufs Blaue komplett rausgefahren und es war auch garantiert nicht mein erster Ride. Und sich mit den lokalen Leuten unterhalten. Also je nachdem, wo man auch ist, beispielsweise in Mosambik, das jährliche Pro-Kopf-Einkommen liegt bei 1.300 Euro jährlich. Da muss man sich bewusst sein, dass man da einfach auf dem Drahtesel, auf dem man da gerade sitzt, der ist mehr wert wie ein komplettes Jahreseinkommen. Also dann muss ich auch überlegen, in welche Region fahre ich jetzt rein oder welche Straßen, um sicher zu gehen, dass mir das Ding halt unterm Arsch nicht weggeklaut wird, ja? Weil es einfach lebensessentiell ist. Und ja. Das ist was für uns vielleicht, selbst für uns ein Fahrrad von Facebook Marketplace, jetzt mal dahin gesagt, ist immer noch so viel, wie eine ganze Familie irgendwie für ein Jahr zum Essen hat. Und ja.
Hat man dann manchmal so eine Art, ich weiß nicht, ob Scham das richtige Gefühl ist, aber man selber, also mir geht's so, ich ertappe mich ja ganz oft, wenn man irgendwie so über gewisse Themen nachdenkt, die man gerade im Leben hat und oh, mache ich das jetzt so oder mache ich das so oder ach, wie wäre das denn, wenn das so wäre? Und dann guckt man abends irgendwie Nachrichten und sieht so das Leid und das Elend in der Welt und du hast es ja dann wahrscheinlich auch vor Ort gesehen, denkt man sich da mal, also mir geht es da manchmal so, dass ich denke so, du bist so ein Pfosten, dass du dir wegen deinen lächerlichen Problemen, ziehe ich den Reifen jetzt mit oder gegen die Laufrichtung auf, dir so eine Gedanken machst. Hat man sowas dann auch ganz, ganz krass oder blendet man das irgendwann aus, weil es ein Stück weit auch Alltag wird, dass man eben sieht, dass es diesen krassen Unterschied an Wohlstand gibt?
Ich bin bei dir und ich kenne beide Seiten. Dankenswerterweise bin ich oft sehr, sehr dankbar und mir dessen bewusst und sage, hey, mir geht's so gut, über was ich mich jetzt gerade geärgert habe oder wie du gesagt hast, was wir für uns als Probleme empfinden. wenn man das dann sieht und auch erlebt. Und gleichzeitig sieht man aber auch diese unglaubliche Lebensfreude und die Menschen teilen das, obwohl sie nichts haben. Mhm. Und ja, dieses Danke, dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich das alles erfahren durfte. Und gleichzeitig erwische ich mich dann aber auch teilweise wieder, vor allem wenn ich dann wieder nach Deutschland zurückkomme oder ja auch im Alltag bin, dass ich mich über Dinge ärgere oder ähnliches, wo ich sage, ey, so. Also ich kenne absolut beide Seiten. Ich glaube, man darf nicht mit dem Leid ist es schwierig, aber ich habe eben so oft erlebt, dass die Kinder dann, wenn man stundenlang niemanden sieht, nichts, Pampa, da draußen ist gar nichts. Und dann sehen einen auf einmal Kinder und die rennen einfach mit, die feiern so hart, da ist irgendwie jemand und du weißt, denen geht es definitiv nicht gut. Ob sie eine Perspektive haben, weiß man nicht, ja. Aber gleichzeitig sie strahlen und in dem Moment sind sie irgendwie happy und ja, das ist dann auch eine gewisse Lebensfreude, die da überschwappt. Und sie teilen wirklich alles, auch wenn sie nichts haben. Das ist wirklich, da kam ich in so viele Situationen, wo ich sehr dankbar bin.
Du bist ja auch, du engagierst dich auch ehrenamtlich, unter anderem auch speziell in Afrika. Ist das was du vorher schon gemacht hast oder kam das eben durch diese Eindrücke, die du vor Ort und auf deinen Reisen erlebt hast, dass du gesagt hast, hey, ich möchte da irgendwie was zurückgeben, auch wenn es vielleicht nur in Anbetracht der großen Schieflage, die wir da haben, nur ein kleiner Beitrag sein kann?
Ja, ehrenamtlich engagiert habe ich mich eigentlich schon seitdem ich 14, 15 bin. Also ich war lange in Stuttgart im Jugendrat. Aber so wirklich auf die sportliche Art und Weise oder auch unter dem Aspekt der Entwicklungsarbeit tatsächlich erst dann, weil ich auch für mich damals dann auch beruflich gemerkt habe, ich möchte irgendwie gern was machen, wo ich einen Impact sehen kann. Nicht bewertend. Ich komme aus der Big Four Beratung. Ja, da war es immer umsatzgetrieben, das war ich jahrelang auch und dann habe ich aber wirklich dort gemerkt, hey, es gibt so viel mehr und dann habe ich angefangen, mich zu engagieren und das ist zum Beispiel eine der Stiftungen Sports for Good, wo es einfach zur Sportförderung geht oder auch den Zugang, weil ich dann auch irgendwann gemerkt habe, welche Bedeutung überhaupt der Sport mental, sozial in der Entwicklung hat und dann nicht nur aus der Performance-Förderung, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber allein, ja, der Sportbewegung, die 30 Minuten am Tag, sage ich jetzt mal so, und gerade auch die Hürde natürlich fürs Fahrradfahren ist also für Männer und für Frauen in Afrika extrem hoch. Erstmal, sie kennen es nicht, weil es eben viel weniger Fahrradfahrer gibt. B, es gibt keine Sportförderung. C, finanziell. Ja, allein der Zugang, ohne jetzt mal von dem athletischen Aspekt auszugehen. Ja.
Man hat das ja auch krass gesehen, als 2024 Binyam Girmay bei der Tour de France, der kommt ja aus Eritrea, das grüne Trikot gewonnen hat. Der ist ja ein Volksheld in seinem Land. Und also ich will die Leistung jetzt gar nicht schmälern, aber es ist jetzt auch nur das grüne Trikot bei der Tour de France. Der hat nicht die Tour gewonnen, der ist nicht Weltmeister geworden. Und trotzdem sieht man einfach, was so ein Sportler für eine Bedeutung hat. Dann gab es ja auch vor 8 bis 10 Jahren dieses Team MTN Kubeka, die sich ja auch darum gekümmert haben, eben in Afrika Kinder und Familien mit Fahrrädern auszustützen, damit sie eben überhaupt zur Schule gehen können. Also das Fahrrad hat ja schon, was so den Wohlstand und den Zugang zu Ressourcen, zu Bildung, zu Arbeit hat, hat es ja eine enorme Bedeutung. Was uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst ist, weil wir nehmen halt das Auto oder den ÖPNV. Da ist es halt das Fahrrad.
Absolut. Es ist der Weg, um in die Schule zu kommen, ja. Also oftmals haben die Kinder die Wahl, sie laufen 20 Kilometer am Tag, um überhaupt in die Schule gehen zu können, oder halt im Idealfall dann irgendwann Fahrrad. Und das sind dann auch keine normalen, so wie bei uns. Also ein Freund von mir, der hat zum Beispiel in Mosambik seine eigene NGO gegründet, die ganz speziell Fahrräder eben herstellen, die überhaupt dort den Straßen etc. standhalten. Ja, mhm. Weil die müssen deutlich resistenter sein. Also den kannst du auch kein Gravel jetzt von hier her hinstellen. Also das hält nicht lang. Mhm. Und die Fahrräder werden dort gefertigt und in den einzelnen Dörfern, Regionen werden Leute ausgebildet, um die Fahrräder warten zu können. Und es ist einfach eine Form von Mobilität und nicht, ja, Leisure. Es ist, ja.
Jetzt warst du ja in Mosambik nicht, um da Urlaub zu machen, sondern du hast ja da gelebt und gearbeitet. Wann hast du dann angefangen, so diese Reisen in den anderen Ländern, die wir eingangs genannt haben, zu machen? Oder waren auch das eigentlich berufliche Anlässe, wo du dann eben das Vorortsein genutzt hast, um das Land und die Region mit dem Rad zu erkunden?
Ja, Mosambik war mein erstes Land und dann habe ich für mich persönlich eine Pause von den mosambikanischen Straßen gebraucht. nachdem das für mich in dem Verkehr ein bisschen eng wurde und dann, ja.
Aber bist du dann, ich meine, Südafrika grenzt ja direkt dran. Bist du dann, hast du gesagt, jetzt fahre ich mal rüber nach Südafrika und guck, was da so geht? Oder war das dann eine ganz andere Zeit und lag da irgendwas dazwischen?
Na, jetzt muss ich mal ganz kurz kurz überlegen. Nee, also ich war in Mosambik dann wieder und habe dann gesagt, jetzt will ich mal Kapstadt mit dem Rad entdecken. Ich war davor schon mal in Kapstadt, aber ohne Fahrrad. Da war ich mit meinem Dad mit dem Motorrad unterwegs in Südafrika und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich mal mit dem Rennrad da runter. Und ja, also irgendwann habe ich gesagt, ey, egal wo ich eigentlich hingehe, ich nehme es einfach mit. So hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass ich gesagt habe, so, irgendwo wird man schon fahren können. Also da fahren Autos, dann kann ich da auch Fahrrad fahren, Punkt.
Ich überlege gerade deutsche Autobahn, da fahren Autos, dann kann ich doch auch. Na egal.
Ja, also irgendwie, das war so, das hat sich für mich dann irgendwie gar nicht mehr die Frage gestellt. Und gerade in Kapstadt, die Küstenregion, einfach ein absoluter Traum. Und ich hatte immer mal, genau, ich hatte auch immer wieder gesehen, es gibt so ein großes Fahrradrennen in Kapstadt. Es ist tatsächlich inzwischen das größte, glaube ich, man sagt das größte Jedermannrennen der Welt. Und es ging sich irgendwie nie richtig aus bei mir zeitlich und gesundheitlich dann zwischendurch. Und dann habe ich immer gesagt, so, jetzt will ich das irgendwie auch mit dem Fahrrad entdecken. Und so ist dann bei mir auch eine extreme Liebe zu Kapstadt und der Rennradszene. Und dort kann man wirklich schon von der Rennradszene sprechen, entstanden. Und ich mag den deutschen Winter nicht. Das heißt, ich versuche eigentlich immer, sobald es hier kalt wird, abzuhauen. Und am liebsten natürlich dahin, wo es keine Zeitverschiebung gibt, weil das macht für mich zum Remote-Arbeiten sehr, sehr angenehm. Das heißt, deshalb ist auch Afrika, bietet sich da super an.
Das heißt, das hattest du im Vorgespräch erwähnt, du bist dann tatsächlich den Winter über von Oktober, November, sagen wir mal, bis Februar, März oder irgendwie so in Südafrika oder allgemein in Afrika und dann im europäischen Sommer halt bei uns.
Genau, wenn möglich. Ja, wenn möglich, wenn das so sich ausgeht. Ich mag den Winter nicht. Also wenn du mich jetzt irgendwie im Dezember nach Island schicken willst zum Fahrradfahren, sage ich, nein, danke. Das wäre für mich dann persönlich eine Herausforderung. Dann schick mich lieber irgendwie durch die Pampa. Ja.
Aber das ist durch die Selbstständigkeit, die du jetzt hast, auch beruflich möglich. Du arbeitest remote und dieser Lebensentwurf, dass man immer da ist, wo die Sonne ist, die ist ja auch dadurch erst möglich.
Ja, das kam tatsächlich schon auch während Covid und während meinem Beruf davor, dass ich eben remote arbeiten konnte. Und also nachdem ich dann auch nicht mehr entsandt war in Mosambik. Und genau so hat sich das entwickelt. Und ja, seitdem durfte ich schon sehr, sehr viele Länder mit dem Fahrrad entdecken. Länder, Kulturen, Menschen, Märkte, Tiere, alles.
Dann gehen wir da doch mal rein. Also Mosambik, Südafrika hatten wir noch. Was sind sonst so, würdest du sagen, was waren so die absoluten Highlights, die du mit dem Rennrad dir erschlossen hast?
Und jetzt sag nicht Schwarzwald.
ohne den Schwarzwald jetzt dissen zu wollen.
Ja. Abgesehen davon, dass ich da vorgestern 200 Kilometer unterwegs war, ist es natürlich auch immer ein sehr besonderes Highlight. Feiere ich dann auch, wenn ich hier bin und auch hier fahre, unseren schönen Schwarzwald. Unabhängig davon, Mauritius hatte mich total geflasht, weil ich das so auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also für mich war Mauritius oft der Inbegriff von Honeymoon-Reise mit Strandtauchen etc. Und dort dann wirklich durch einen Regenwald etc. mit dem Fahrrad zu fahren und auch kleine Community, aber super Menschen. Ich habe es für mich sehr entspannt vom Verkehr dann empfunden. Super Berge, aber gleichzeitig auch flach an der Küste entlang. Also Mauritius war definitiv nochmal was richtig Besonderes. Und Kanada, tatsächlich. Kanada jetzt, ja. Und da auch wieder Thema, man denkt eigentlich, es ist ein Land mit nur alles übergroß und Trucks etc. Ja, das ist in vielen Fällen der Fall, aber Vancouver beispielsweise hat eine Fahrradszene, da kann München dagegen einpacken. Habe ich überhaupt nicht erwartet gehabt. Also angefangen von der Infrastruktur in der Stadt zum Commuten, über zweimal die Woche abends Crit Races. Ja.
Wenn du diese Orte besuchst und das Rennrad dabei hast und dir diese Orte und Umgebungen auch mit dem Rennrad dann erschließt, wie kommst du in diese Communities rein? Wenn das jemand jetzt sagt, boah Mensch, was ich da gehört habe, ist ja total der Hammer, das will ich jetzt auch probieren. Wie
in Sao Paulo?
Ja, zum Beispiel oder in wo auch immer. Wie informierst du dich da vorab? Wie kommst du in die Szenen rein? Wie findest du die Strecken, die du fahren willst?
Ich denke, das kommt tatsächlich aufs Land drauf an. Also in manchen Ländern, wenn ich jetzt google Rennrad fahren Mosambik, dann findest du nichts. Dann wird's schwierig. Dann findest du auch keine Rennradfahrer. Dann muss man schon sehr genau vorgehen. Und dann habe ich damals, da gab's auch noch die Funktion mit Strava anschreiben, gab's damals noch nicht. Aber habe ich einfach geguckt auf der Karte, da ist irgendwie ein Punkt. Und dann habe ich gesehen, da war mal einer unterwegs. Und dann bin ich irgendwie auf dem sein Ride. Und dann habe ich da drunter kommentiert, hey, ich überlege mit dem Fahrrad zu kommen, hier ist mein Kontakt zu irgendeinem random Dude, einfach drunter geschrieben. So, inzwischen, Stichwort Strava, digital, soziale Medien etc., da kann man natürlich schon extrem ansetzen. Das heißt, auch zum Beispiel in Südafrika gibt es eine relativ große Community, wo man dann gucken kann oder Firmen, ja, ich meine, selbst in so ja, da muss es schon sehr exotisch werden, glaube ich, inzwischen. Also ja, die Community nutzen. Und das ist ja auch das Schöne am Fahrradfahren, egal wo auf der Welt, mit welchem Background oder also persönlichen Hintergrund, Motivation, alle haben eine gemeinschaftliche Leidenschaft und das ist das Fahrradfahren.
Das heißt, für dich ist das auch immer ja, tatsächlich verknüpft mit den Leuten, also Leute kennenlernen, mit Leuten fahren, mit Leuten vor Ort unter Umständen oder im Idealfall fahren. Oder ist es so, dass du sagst, ich will mir das, ich nutze diese Infrastrukturen und will dann vor allen Dingen alleine mir das erschließen?
Beides.
Okay.
Ich versuche tatsächlich, wenn ich irgendwo neu bin, die erste Fahrt nicht alleine zu machen. Einfach, weil ich dann weiß, hey, wie funktioniert der Verkehr? Worauf muss ich achten? Damit ich eben nicht in solche Regionen komme, wo mir das Rad unterm Arsch geklaut wird. Das kann nämlich auch in Südafrika passieren. Also das versuche ich. Ich versuche den ersten Ride nicht alleine zu machen oder mich wirklich im Fahrradladen oder ähnliches zu erkundigen auch nochmal. Gleichzeitig dann ist es aber auch das alleinige Exploren und sagen, ey, irgendwie, da sieht's interessant aus, da fahre ich jetzt nach links oder wo kann ich hin, was kann ich entdecken? Auch mit meiner eigenen Pace zu sagen, ey, an dem Strand, da sieht's jetzt einfach geil aus, ich springe da jetzt einfach rein. So, und das ist dann auch nicht in der Gruppe. Und gleichzeitig ist in der Gruppe die Community auch so wundervoll. Das ist, man hat das Gefühl, man ist zwar in einem anderen Land und man ist vielleicht einen Tag vorher erst gelandet, fühlt sich aber, also ich persönlich fühle mich dann nicht als Touristin. Mhm. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin zwar trotzdem eine, aber es ist nicht dieses, ich habe jetzt hier eine Tour gebucht und ja, keine Ahnung.
Was hast vielleicht. Du da für Erfahrungen gemacht? Wie sind die Leute da? Gibt es da Unterschiede zwischen den Ländern? In manchen sind sie besonders offen dafür oder ist das eigentlich, ist da überall eine gewisse Offenheit, dann dich aufzunehmen und dir die Gegenden zu zeigen, die Fragen zu beantworten?
Meiner Erfahrung nach, je außergewöhnlicher das Fahrradfahren in dem Land ist, also beispielsweise auf Mosambik, Südafrika oder Mauritius, desto offener. Gleichzeitig schaue ich nach Spanien, schaue ich nach Mallorca, wo ich letztes Jahr war, dann schon eher ein bisschen selektiver. Das ist dann so, ja, du kannst schon mitkommen zum Group Ride, aber wir fahren den Schnitt von so und so. Okay, interessant. So, oder ja, also du bist jetzt Teil von welchem Club oder welches Kit fährst du? Ne? Also so, dann wird es ein bisschen spezieller, exklusiver. Das war so jetzt meine Erfahrung. Ich glaube, und da muss man auch offen sein. Das ist dieses, oder mir ist dann bewusst, ich schließe mich einer Gruppe an. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Es kann sein, dass die mich komplett zerstören. Es kann sein, dass die mir in meinen Augen vielleicht viel zu langsam sind oder ich länger fahren muss eigentlich, als ich Bock hatte oder dass ich die Menschen vielleicht doch nicht so cool sind oder dass ich sag, ey, es waren super geile Menschen dabei, ich habe eine geile Strecke gesehen und ja, also das ist immer so dieses einfach offen, neugierig und kein Plan im Kopf, ja.
Wie sind so die, also Rennradfahrer haben ja so gewisse Marotten und gewisse, ja, wie soll ich das sagen, also mir fällt immer das Beispiel ein, als ich in Australien war, war ich in einem Radladen und wollte mir irgendwie ein paar coole Radsocken als Andenken kaufen und dann habe ich mit der Verkäuferin darüber gesprochen, weil diese Socken halt eingepackt waren und man die nicht auspacken konnte, wie lang die denn sind, weil mir natürlich die Sockenlänge total wichtig war. Und meine Frau, die stand halt daneben, die ist keine Rennradfahrerin und hat sich so ein bisschen fremdgeschämt. So also erlebt man diesen Typ Rennradfahrer, ich meine, Australien ist jetzt sehr europäisch was oder sehr westlich, was das angeht. Erlebt man so eine Rennradfahrer auch in so exotischeren Ländern? Oder ist da die Sockenlänge scheißegal?
Du hast absolut beides. Also selbst in der kleinen Community in Mosambik, da sind schon auch ein paar sehr spezielle Kandidaten mit dabei. Also da wird die Wattzahl schon sehr genau analysiert, ja. Oder die Klamottenauswahl. Wohlgemerkt, dass es aber alles aus dem Ausland kommt, weil es gibt keinerlei Supply Chain. Also du kannst da drüben nicht mal Gels kaufen, sondern da wird sich dann ganz genau ausgefuchst, wie man das jetzt über welche Landesgrenze irgendwie rüberkriegt. So, weil man genau diese Socken, ja. Wirklich, das ist, ne, da die Powerbars oder Gels, die kommen, ich würde sagen, auf semi-legalen Wege über die Grenze, ja. Es kommt alles aus Südafrika. Aber die gibt es dort auch. Und es gibt auch verdammt viele teure Fahrräder, wo man auch weiß, es gibt keinen einzigen Laden in dem Land, wo man die kaufen kann. Da fragt man sich auch, wo kommen die Fahrräder her? Der ein oder andere in Südafrika vermisst seins vielleicht, leider Gottes. Aber das lernt man alles. Und ich habe gesagt, ey, wie zur Hölle geht das, dass da so viele S-Works fahren, ohne jetzt irgendwie besondere Marken zu nennen, obwohl ja das Land so arm ist. Aber die gibt's und gleichzeitig gibt's aber auch die, die es halt überhaupt nicht juckt und halt genau einfach das nehmen, womit man fahren kann und dann auch bei dem Group Ride mit dabei sind und wenn das, ich sag jetzt mal, gute, fitte Jungs, die ziehen halt dann trotzdem alles ab. Was halt dann auch oftmals zeigt, ey, okay, jetzt hast du also immer die Frage, wie viel Technik muss jetzt sein oder wie fancy muss es sein. Ich sag auch, ich nehme halt nichts mit, wo ich sensibel oder empfindlich bin, sondern alles, was halt im Zweifelsfall kaputt gehen kann. Heißt halt auch beim Reisen, ja, man sollte gut versichert sein oder ähnliches. Ich habe beim, auch wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ich habe nie meinen eigenen Ausweis oder ähnliches mit dabei. Nie.
Auch okay. Nicht in krass. So fernen Ländern?
Nicht auf dem Fahrrad. Ich habe inzwischen eine Kopie gemacht von meinem Ausweis und auf der Rückseite habe ich von Hand meine Notfallkontakte draufgeschrieben. Mhm. Das habe ich einfoliert, also schweißfest. Und das ist eigentlich überall. Mein Fahrrad ist es drin, hinten in meinem Handy ist es mit drin. Weil ich mag die Armbänder auch nicht mit dem Notfallkontakt. Aber es muss zumindest irgendjemand wissen, wer ich bin. Tatsächlich habe ich das auch auf schmerzhaften Weg erst lernen müssen. Seitdem mache ich das so.
Magst du da erzählen, warum du das oder was die Geschichte dahinter ist, wie du das auf schmerzhaften Weg erfahren hast?
Ja, mosambikanischer Straßenverkehr, morgens 6.30 Uhr. An dem Morgen war ich tatsächlich alleine unterwegs. Und einer zieht vor mir rüber. Es war schon sehr dichter Straßenverkehr. Und einer zieht vor mir rüber und bremst eben abrupt, um jemanden aus dem Auto aussteigen zu lassen. Mhm. So eine Art kleinen Bus, kann man sich das quasi vorstellen. Der hat mich nicht gesehen, wollte mich nicht sehen, keine Ahnung. Aber ich bin mit dem Gesicht voraus hinten durch die Glasscheibe ins Auto rein. Also ja, mein Dickkopf war stärker als das Glas. War sehr schmerzhaft. Also ja, war definitiv schmerzhaft. Gleichzeitig für mich mit viel Dankbarkeit verbunden. Ich hatte unglaubliches Glück. Also alles, was passiert ist, ist verheilt. Es waren harte Monate. Man sieht mir heute eigentlich nichts mehr an. Alles ist wirklich gut verheilt. Ich habe einen guten Zahnarzt. Saß ein paar Monate im Rollstuhl. Kopfweh war ordentlich. Ja, aber aufgrund dessen, dass ich eben alleine unterwegs war, war blöd. Auch da.
Wie läuft da, wenn ich das fragen darf, wie läuft ein Mosambik dann so eine Rettungskette? Also was wurde dann gemacht? Also was, ich gehe davon aus, du hast dann da gelegen natürlich und also was ist dann passiert? Was machen die?
Ja, also Stichwort Glück. Ich bin kein Witz, aber ich bin sitzend im Auto gelandet. Im Auto. Und nicht auf der Straße daneben, wo der nächste drüber fährt. Das muss man auch ganz klar sagen. So. Ich war noch bei Bewusstsein. Und dann wusste ich habe jetzt wahrscheinlich noch so 5 Minuten. Dann versagt mir mein Kreislauf und dann schmiert alles ab. Und dann habe ich quasi meine eigene Rettungskette gestartet. Ich habe gemerkt, irgendwas bei mir im Gesicht stimmt nicht ganz. Sprechen ist schwierig. Also ich hatte im Endeffekt 20 Stiche allein im Mund. Unabhängig davon habe ich dann alles kontaktiert, was geht. Und das habe ich morgens radikal mit Videocall gemacht. Weil wenn ich dann anfange, irgendwo im Kopf, 6.30 Uhr in Deutschland war da auf jeden Fall, ich weiß, in Deutschland brauche ich niemanden um 6.30 Uhr anrufen. Und wenn ich sage, ich hatte einen Unfall, dann weiß ja keiner, hat die sich jetzt gerade einen kleinen Finger irgendwie einen Nagel eingerissen oder nee, es hatte halt schon ordentlich gescheppert. Und das heißt, ich habe meine Kreditkarten direkt rausgeschickt, ich habe meine Ausweise nochmal per WhatsApp rausgeschickt, habe alle angerufen, die ich irgendwie hatte kriegen können. Und die wollten mich nämlich nicht ins Krankenhaus bringen. Die hatten Angst.
Der Autofahrer.
Ja. Weil die hatten Angst, dass sie es bezahlen müssen. Und dann, sage ich jetzt mal blöd gesagt, dann stand ich da wie bestellt und nicht abgeholt. Und
das heißt, er ist dann irgendwann weitergefahren, oder wie?
Nee, der war in dem Moment noch da. Und dann hatte sich aber ein Internationaler, irgendwann ist mit dem Auto stehen geblieben und hatte sich eingemischt und hat gesagt, ihr bringt die jetzt ins Krankenhaus. Und das haben sie dann auch gemacht. Und bis dahin hat die Fahrrad-Community, die ich bis dato aufgebaut hatte, da ging alles im Hintergrund. Ich habe das dann alles nicht mehr mitbekommen oder überhaupt auch nicht wahrgenommen. die haben alle Hebel in die Welt gesetzt, dass nach mir ordentlich geguckt wird. Also da wurde dann auch entschieden, in welches Krankenhaus ich gehe. Und als ich dort ankam, wussten die schon, dass ich komme. Und also irgendwie haben dann da 3, 4, 5 Leute morgens alles durchtelefoniert. Die WhatsApp-Gruppen war, hey, Kara hat's zerschmettert, muss man wirklich sagen. Und es kamen Menschen, die hatte ich vielleicht 1, 2 Mal vorher getroffen, die kamen mit ihrer Kreditkarte ans Krankenhaus und haben gesagt, hier ist meine Kreditkarte, weil ich weiß nicht, ob sie ihre dabei hatte, weil wenn man eben nicht upfront bezahlt, dann wird man im Zweifelsfall nicht behandelt im privaten Krankenhaus. Mhm. Und das war wirklich, also der Support von der Community, brutal. Mhm. Wirklich unglaublich. Menschen, die ich 1, 2 Mal vorher getroffen hatte. Stell dir mal vor, du triffst irgendjemand auf dem Group Ride und dann kriegst du in der WhatsApp-Gruppe mit 100 Leuten nachher mit, dass der die Person einen Unfall hatte. Mhm. Das wird es ja nicht bewegen. Ja. Aber das war, es war schon hart. Also, ja, ich wusste, ich habe dann die paar Minuten, die ich hatte, habe ich meinen Kopf echt zusammengerissen, habe gesagt, ich habe mir wie so ein Psycho eingeredet, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut. Ja, das war schon.
Ja, krasse knackig. Geschichte. Also krasse ist Geschichte. Natürlich ein Aspekt, der natürlich auch vielleicht hemmt, bevor man sich überlegt, man macht solche Reisen und auch in anderen Ländern, wo die Grundversorgung eine andere ist, sprechen wir tatsächlich mal über dieses Thema Sicherheit nochmal und natürlich auch die Frage, die dir mit Sicherheit auch oft gestellt wurde, das alleine zu machen, alleine zu reisen und dann als Frau. Also was sind da so deine Key Learnings oder was würdest du da auch ja, empfehlen?
Also die medizinische Versorgung am Ende des Tages war 1A, top, ja, im wohlgemerkt im privaten Krankenhaus, das möchte ich nochmal hervorheben. Also ich würde behaupten, da war ich besser aufgehoben wie in manch einem Public Krankenhaus hier. So, was ich aber, Key Learnings, was ich daraus gelernt habe, also A, wenn ich zum Beispiel länger gehe, ich setze oder in entferntere Gegenden, ich gucke mir zumindest mal auf der Karte an, wo ist das nächste Krankenhaus. Im Zweifelsfall. Einfach nur, um sich dessen bewusst zu sein. Wie gesagt, Notfallkontakte sind immer mit dabei. Wenn ich ganz ausgefallene Touren mache, dann gebe ich auch vielleicht morgens mal in dem Airbnb Bescheid und sage, hey, ich gehe jetzt los. Wenn ich bis heute Abend nicht da bin, dann könnt ihr nach mir gucken. So, ja. Weil das einfach auch fürs eigene Gefühl ist. Gleichzeitig möchte ich alle ermutigen, es zu machen. Ich bin danach auch wieder aufs Fahrrad gestiegen und habe die meisten meiner Länder erst nach meinem Unfall eigentlich erst so richtig mit dem Fahrrad entdeckt. Also anscheinend hat es nicht gereicht, um mich davon abzuhalten. Ja. Heißt aber auch, zum Beispiel mein Kopf ist einfach immer mit dabei. Ich kann nicht blind irgendwie durch die Gegend fahren. Und ich konzentriere mich, ich gucke mir an, wo fahre ich. Dieses langsam Herantasten. Und wenn ich merke, okay, Straßenverkehr beispielsweise stresst mich total, dann gehe ich vielleicht eher in abgelegenere Regionen oder ich versuche es erstmal mit einer Gruppenreise. Ja, da ist alles organisiert, da muss ich keine Routen zusammenstellen oder vielleicht nehme ich doch mal den Partner, Partnerin, Freundin beim ersten Mal mit und weil dann merkt man ja auch, wie reagiert man selber drauf. Was stresst einen jetzt und was nicht? Oder wie reagiert man gegebenenfalls in unangenehmen Situationen?
Ich finde, viele der Tipps, die du gerade genannt hast, die kann man ja auch durchaus auf Reisen, die jetzt nicht so exotisch sind, übertragen. Also auch in Italien, in Spanien, in Frankreich kann ich vom Auto erfasst werden, kann ich vielleicht in irgendeine schwierige Situation anderweitig geraten und da einfach zu wissen, okay, wo, also das andere wissen, wo ich bin oder wo ich vorhatte, hinzufahren, dass ich vielleicht weiß, wo ist das nächste Krankenhaus, wo ist der nächste Ort, dass ich auch eine gute Auslandskrankenversicherung habe, weil ich glaube, so ein Rücktransport aus Italien da sind auch schnell mal mehrere tausend Euro weg oder können weg sein. Also das ist, glaube ich, generell nie verkehrt, wenn man plant, mit dem Rennrad irgendwo außerhalb von Deutschland unterwegs zu sein, sich da über so eine Dinge mal Gedanken zu machen.
Ja, absolut richtig. Und ich glaube, da ist es nicht unbedingt nur Deutschland, das kann im Zweifelsfall außerhalb Deutschlands, das kann ja auch reichen, wenn man bei uns mal wirklich weiter rausfährt. Mhm. Dass man irgendwo auf einer Passstraße beim Regen irgendwie, selbst im Schwarzwald, irgendwie blöd ausrutscht. Ja, also ich glaube, ja, und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist, ja, es kommt einem dann immer so vor, man ist am anderen Ende der Welt und das sind ganz andere Risiken, aber oftmals ist es, es ist ein riskanter Sport, ja. Es kann immer überall irgendwas passieren. Und ich glaube, und da gilt für mich, und das musste ich auch wieder lernen, einen Umgang zwischen Freude und keine Angst haben und gleichzeitig Respekt. Und eben entsprechend einfach vorbereitet sein.
Also ich finde ganz wichtig, das können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem Podcast natürlich nicht sehen, aber ich finde total faszinierend, die Kara, die strahlt hier die ganze Zeit, auch wenn sie von den negativen Erlebnissen, die sie da im Zuge ihres Sturzes hatte, erzählt. Und immer wenn sie erzählt von den Erlebnissen, vor allen Dingen auch von den Menschen, dann ist da einfach so ein Leuchten in den Augen. Also wir wollen jetzt natürlich auch nicht, dass wenn wir die Schwierigkeiten ansprechen, die beim Reisen mit dem Rennrad ja auch auftreten können, wollen wir natürlich gar nicht irgendwie zu große Hürden aufbauen oder Hemmnisse, Hemmschwellen irgendwie hier aufbauen. Weil du hast ja gerade auch gesagt, die meisten Reisen und die meisten Erlebnisse hast du sogar nach diesem negativen Erlebnis erst gesammelt.
Ja, absolut. Das war für mich auch, weil ich dann echt erstmal so eine Pause auch von den mosambikanischen Straßen gebraucht habe. Klar, irgendwo auch nachvollziehbar. Aber es ist so, hey, ich dachte mir mal, wenn es dort geht, dann geht es eigentlich überall anders auch. Und wie gesagt, in Kanada zum Beispiel, da triffst du 5 Stunden lang gar kein Auto. Und da brauchst du dir vor dem Faktor gar keine Angst machen. Und man darf halt nicht empfindlich sein. Oder man packt 2 Riegel extra ein. Ja, und wenn es in Afrika halt keine Riegel gibt, dann gibt es, wir nennen es das afrikanische Powerbar, eine Banane findest du überall, ja. Also.
Weil das würde mich tatsächlich noch interessieren, der Radfahrer braucht ja kein Benzin, aber der braucht ja trotzdem seinen Treibstoff. Und gerade wenn man in entlegenen Gegenden ist, gibt es ja nicht immer, also ist die Abdeckung A ja nicht so gut und B ist ja dann teilweise auch die Verträglichkeit der Lebensmittel für den, ich nenne es irgendwie den mitteleuropäischen Wohlstandsmagen, ist ja auch nicht immer, dass sich das so miteinander verträgt. Hast du da irgendwie Tipps, wie man da, also wenn man jetzt nicht schon wieder Banane essen will, wie man da in so exotischen Ländern an Nahrung kommt, die auch ja, Kraft verleiht?
Ja, also ich sag in dem Fall, die Banane ist oft schon die sicherste Nummer, ne? Also da kannst du dir den Magen, also mit einer Banane ist schwierig, sich den Magen zu verderben. Aber ich sag, eine extra Banane einpacken oder 2 extra Riegel, wenn man da empfindlich ist und halt auch tatsächlich Klopapier einpacken. Also ich fahre nie ohne Klopapier, um ganz ehrlich zu sein. Und wenn man sich unsicher ist, wie weit die Fahrt ist, hey, dann füllt man halt vorher die Flaschen nochmal auf irgendwo. Weil ich glaube...
Ja, aber dann nimmt man ja auch nicht den nächsten Dorfbrunnen, sondern da versucht man ja schon wahrscheinlich irgendwie an abgepacktes Wasser zu kommen, oder?
Ja. Aber interessanterweise, egal wo man eigentlich ist, es gibt immer Coca-Cola. Ich glaube, das ist sogar das meistverbreiteste Wort auf der Welt, glaube ich, Coca-Cola. Ich glaube, wenn du egal in welche Pampa guckst, irgendwie sowas, ganz komisch. Also zumindest in einem Umkreis von 5 Stunden. So. Aber ich sag's jetzt mal so, ich habe mehr Coca-Cola als Klopapier gefunden in manchen Regionen. Also ich hatte es, okay, dürft ihr, keine Ahnung, macht mit der Story, was ihr wollt. Ich bin jetzt einfach ganz ehrlich. Ich hatte einen Platten, war wirklich am Arsch der Heide, hatte einen Platten und habe dann gemerkt, oh, mein Magen krummelt, so, kein Klopapier dabei. So, und dann habe ich ein kleines Dorf entdeckt, da haben sie am Straßenrand, das Einzige, ich habe es nur erkannt, weil da haben sie Kohle verkauft, also riesen Kohlesäcke noch, weil so wird eben ja auch entsprechend dort gekocht oder Feuer gemacht. Und dann bin ich da hinspaziert, mit meinem Platten in der Hand gefühlt und habe gesagt, hey, habt ihr Klopapier? Und die gucken mich an.
Was ist das?
Klopapier, was ist das? Und ich so, da kam ich dann mit meinem schwäbischen vierlagigen ja, Erweiterungshorizont und dann, was ist das? Ich so, okay, gut, dann ja gut, dann halt haben wir kein Klopapier, ja gut. Und dann hab ich ja, weiter an meinem Platten, also die haben wirklich ja angefangen zu suchen, die haben einfach kein Klopapier gehabt. Und das war aber jetzt auch nicht so, dass es ein kompletter Wald war, wo ich gesagt habe, okay. Naja, nach einer Viertelstunde ich immer noch an meinem Platten beschäftigt. Dachte schon so, na, ich glaube, da gab es nicht mal Netz da draußen. Dachte ich, ja, okay, blöd. Kam irgendwann, eine Viertelstunde später, ich glaube, die Frau konnte kaum mehr laufen, so alt war die. Und haben mir die letzten Covid-Masken, die hatten, haben die mir dann gebracht. Mhm. Ja. Und da war ich so, wow. Ja.
Das ist dieses,
also diese Hilfsbereitschaft, ist.
Ich muss gerade dran denken, was du vorhin sagtest, die Leute haben nichts und teilen es trotzdem mit dir.
Mhm. Richtig. Ja. So. Und ja, also, aber um nochmal das. Wasser oder man kann auch Wassertabletten mitnehmen. Also es gibt ja auch Tabletten, die das Wasser reinigen. Mhm. Und ich glaube, da ist aber zum Beispiel auch das sagt, wenn man mehrere Tage unterwegs ist und auch wirklich Bikepacking dann nochmal macht, da wird es dann, spielt es dann noch nur eine größere Rolle. Ich gucke mir auch immer an, selbst wenn gar, also ich habe die Regionen auch immer noch mal auf dem Handy bei Google Maps offline mir geladen. Mhm. Wenn Garmin oder ähnliches nicht geht oder ich halt dann wirklich kein Netz habe, offline habe ich zumindest immer noch die Region, wenn ich weiß, dass ich irgendwo land. Bei einem WhatsApp-Live-Standort oder so, den brauche ich mit niemand heim, wenn da draußen kein Empfang ist. Also ja, und sonst, wenn da draußen Menschen sind, Frauen sind, die Fragen haben, ja, gerne auch nochmal dann irgendwie im Nachgang immer schießen, kontaktieren.
Mhm. Also ja. Ich habe auch den Eindruck, ich habe gerade drüber nachgedacht, für wen ist es was, sowas zu machen? Ich glaube, da gibt es schon auch bestimmte Menschen, die auf sowas Bock haben und die für sowas offen sind und die sich sowas vielleicht auch trauen und andere, die echt dann lieber den sicheren Hafen nicht verlassen, oder?
Lieber nach Mallorca fliegen zum Radfahren.
Ja, und ich glaube, wenn man wirklich sagt, hey, ich will ein Komplettpaket, ich will mich nicht drum kümmern, ich will mir nicht angucken, wo fahre ich überhaupt, ja, dann gehe ich mit einer Gruppe oder wenn ich sage, mir ist der sportliche Faktor sehr, sehr wichtig, dass ich mein Intervalltraining reinkriege, dann gehe ich organisiert und geführt oder kaufe mir gar inzwischen Packages mit meinen Routen etc. Wenn ich aber sage, ey, ich habe so ein bisschen was im Plan und ich nehme mir auch die Zeit, eine Route zu planen oder zu gucken oder habe auch Bock viel mehr auf die Menschen, das Land, die Kultur, einen lokalen Markt oder eine Hochzeit oder was auch immer spontan kennenzulernen, dann sage ich ja. Und das kann anfangen, dass man sagt, ey, ich steige einfach mal in den Zug und fahre mal 3 Stunden mit dem Zug an die österreichische Grenze und probiere es von da aus. Ja. Oder ich sage, ich steige in den Flieger. Und ja, wenn man natürlich auch fliegt, ich zum Beispiel, gebe mir immer einen Backup-Tag, wenn ich sage, ich land irgendwo und fahre dann weiter oder will weiter, einen extra Tag habe ich immer in der Stadt. Weil das Fahrrad einfach oft nicht ankommt. Und wenn man dann direkt irgendwie die Fähre gebucht hat, nachdem man gelandet ist, dann ist halt blöd.
Nicht
also,
zu eng takten.
Ich glaube, es gibt, ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Zeit. Immer erwartetes, Unerwartete. Und das gilt von Planung, Zeit, Straßenverhältnisse, Wetter, alles. Und da ist eine Zeit ganz, ganz großer Faktor. Also wenn ich getaktet bin zwischen 8 und 12 oder...
Da muss man ja, nicht zur Abenteuerreise aufbrechen. Dann. Wobei das andere natürlich auch gar nicht gedisst werden soll. Also wenn jemand sagt, ich bin eher für den Safe Space oder so, das hat ja absolut seine Daseinsberechtigung.
Absolut, absolut. Beides. Also, und es kann ja auch, wie gesagt, es ist ja auch sehr deutlich zeitintensiver und oder ist ja auch eine Frage, je nachdem, wie man reist, wenn man sagt, ich gehe jetzt 2 Wochen an einen Ort, nehmen wir zum Beispiel mal Kapstadt, ja, dass man sagt, ich bleibe jetzt 2 Wochen in Kapstadt und mache Tagestouren raus, dann habe ich eine Base, dann ist es schon mal deutlich entspannter, als wenn ich sage, ich reise jetzt wirklich durch das komplette Land mit meinem Fahrradkoffer dann irgendwie noch unterm Arm und wie komme ich jetzt eigentlich von A nach B und sich dann tagtäglich neue Routen zu suchen. Also jetzt in Kanada waren wir maximal 3 Nächte an einem Ort oder 4, wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, ey, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr, nochmal zu gucken, wo kann ich Fahrrad fahren gehen. Aber in Kapstadt, ja, wenn man 2 Wochen an einem Ort ist, dann kann man auch ein Gefühl dafür entwickeln. In speziellen Kapstadt, ja, biete ich inzwischen auch Radreisen an, weil es dort sich wirklich auch anbietet, in der Gruppe zu fahren, Verkehr, Sicherheit, ja.
Ich habe auch gerade so überlegt, ich selber war jetzt auch noch nie auf dem afrikanischen Kontinent und schon gar nicht zum Rennradfahren, aber wenn ich jetzt irgendwie vorhätte, das zu machen, würde ich mich da, glaube ich, so von 2 Seiten her annähern. Das eine ist, überhaupt mal vorher mit dem Rennrad zu reisen, also vielleicht mal der Bikepacking-Trip von der österreichischen Grenze zurück nach Stuttgart meinetwegen, um überhaupt mal dieses Reisen mit dem Fahrrad so ein bisschen zu erproben und zu wissen, okay, wie versorge ich mich, wie komme ich zurecht, wie mache ich das mit Klamotten, mit Verpflegung, mit allem. Und das andere wäre vielleicht mal ohne Fahrrad einen Urlaub in einem afrikanischen Land, 2 Wochen meinetwegen, zu machen, um mich mal so ein bisschen so an Land und Leute, andere Kultur, um mir vielleicht so ein bisschen diese Hürde zu nehmen, jetzt voll ins Blaue hinein mein Rennrad zu nehmen. Ich bin noch nie mit dem Rennrad verreist, ich bin noch nie dann auf so einem Kontinent oder in so einem Land gewesen und jetzt gebe ich mir da die Full Experience. Also vielleicht ist das so die schrittweise Annäherung, sowas selber auch mal auszuprobieren, weil ich kann nur für mich sagen, ich finde es total spannend, aber ich habe da auch einige Hürden im Kopf, die ich, glaube ich, erst nehmen müsste.
Ja, Erik, bin ich bei dir. Ich finde, es gibt noch die dritte Variante und das ist tatsächlich die Radreise zu buchen, wo du dann auch immer ein Support-Team mit dabei hast, wo du, ja, also das, ich sag jetzt mal das Rundum-Sorglos-Paket, weil die Küsten oder die Region, die Länder mit dem Rad zu erkunden, ist halt echt nochmal was anderes, als wenn du mit dem Auto die Küste entlang fährst. Ja, also ich denke, da gibt's 3 Möglichkeiten. Kommst einfach mal mit.
Das wäre die vierte Möglichkeit. Mit dir einfach mitkommen.
Ich garantiere für nichts, nein.
Was sind denn bei dir die nächsten Ziele? Wie geht's weiter? Hast du konkrete Ziele?
Spannend. Jetzt tatsächlich nochmal nach Italien. Im Winter dann wieder nach Südafrika. Also wirklich Angebot an alle Männer und Frauen da draußen, die da noch Fragen im Kopf haben, sich trauen oder auch gucken. Ich versuche auch immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal auf meinen sozialen Medien, so ein bisschen ein paar Eindrücke zu teilen, weil ich es eigentlich ganz schön finde und eben da auch ermutigen möchte. Also Südafrika auf jeden Fall und dann habe ich für mich persönlich noch so ein paar Länder, von denen ich träume. Australien, Erik zum Beispiel, da bist du mir voraus mit deinen Fahrradsocken in Australien.
Ja, Fahrrad nicht, aber zumindest Fahrradsocken.
Genau, das Argentinien, Patagonien fände ich mal ultra spannend mit dem Rad. Vietnam, Taiwan, also ja, da gibt's auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu entdecken. Und ja, die Welt ist so groß, die Menschen so unterschiedlich, Kulturen wundervoll. Also ich glaube, gibt wahrscheinlich keinen Ort, den man auf der Welt, den man mit dem Fahrrad nicht entdecken kann. Also, why not?
Das ist fast ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also ja, ich finde, es hat ein bisschen, für mich war es so eine ambivalente Folge, weil es hat einerseits total die Entdeckerlust geweckt bei mir und andererseits immer wieder dachte ich so, oh, um Gottes Willen. Oh, und dann kommst du da unter die Räder und dann, oh, dann hast du da irgendwas und also
stehen die da mit gezückter Maschinenpistole und wollen deinen S-Works haben.
Ja, man oder mir ging es so, ich schwank dann immer so hin und her, aber auf jeden Fall vielen Dank für die Eindrücke, die du und die Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast, liebe Kara. Also tolle Sache. Auch ja, wenn es zwischendurch bei dieser Geschichte mit dem Sturz in Mosambik oder mit der Verletzung, da musste ich ein paar Mal so die Luft anhalten, weil ich auch dachte, ey, scheiße, in so einer Situation, wenn ich mir das vorstelle. Mhm. Aber ich find's ganz toll, dass du diese Abenteuerlust dir ja offenkundig sehr stark gewahrt hast.
Ja, und um das auch nochmal abzuschließen, es gab tatsächlich auch nach dem Unfall einen Moment, wo ich dachte, steige ich hier wieder aufs Fahrrad, egal wo. Ja, und ich habe überlegt, nein, weil es für mich einfach schwierig war, aber ich glaube, egal wo so ein Unfall passiert, und der kann immer passieren, der kann auch auf dem Mountainbike passieren, oder ich meine, die meisten Unfälle passieren, wenn wir im Treppenhaus zu Hause die Treppen runterlaufen, ja, wo ich überlegt habe, steige ich hier wieder auf dem Fahrrad, ja oder nein, und ich habe aber so oft Momente, wo ich mir denke, zum Glück bin ich wieder draufgestiegen, weil es so viel Lebensfreude ist und so viele Momente, Erlebnisse, ja, Erfahrungen, Menschen, wo ich sag, ja, es ist einfach so eine Faszination für sich und ich möchte jede Mann, jede Frau ermutigen, die Welt mit dem Fahrrad zu erkunden, entdecken, egal in welchem Radius, egal in welchem Umkreis. Ja, es ist voll. Es ist besonders, ja.
Da schließen wir uns natürlich total an. Ja. Das ist eine Facette der Faszination Rennrad, und die bilden wir ja ab mit unserem Roadbike-Magazin und auf allen Kanälen. Und wir werden auch mit Sicherheit in einer der kommenden Ausgaben, wenn ihr jetzt ein paar Fotos sehen wollt zu Kara Nemelkas Abenteuern auf der ganzen Welt mit dem Rennrad, dann schaut mal in eine der nächsten Roadbike-Ausgaben. Wir haben es noch nicht terminiert, aber da machen wir ein Interview, eine Kurzform dieses Podcasts, dann mit Fotos natürlich. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Erik, dass du mich hier unterstützt hast. Und natürlich
nach besten Wissen wie immer.
Und ganz herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema gewesen. Bin gespannt, wie die Rückmeldungen auch ausfallen. Schreibt uns da gerne an podcast@roadbike.de und natürlich auch mit euren eigenen Themenvorschlägen noch, wenn ihr einen anderen Themenvorschlag habt, wenn wir ein Thema haben, über das wir sprechen sollen. Dann schreibt uns das und wie gesagt, bleibt uns ansonsten auch als Leser des Roadbike-Magazins gewogen. Bleibt immer sturzfrei und bis zum nächsten Mal. In 14 Tagen hören wir uns wieder, wenn ihr das wollt. Bis dann.
Ciao, ciao.
Vielen Dank euch. Ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.